Hallo, herzlich willkommen zu Burnrate, dem Wiese Insider Podcast. Ich rede hier mit Gicho Fredi über die Startup-Szene mit dem Schwerpunkt auf Venture Capital. Wir sind bei Folge 91 und wir nehmen auf am Donnerstag, dem 16. April um 21 Uhr am Abend. Dieser Podcast wird gesponsert von unserem Partner Omnium und Upscaler.ch. Hallo Gi, wie geht's?
Ja, geht's sehr gut. Bin wieder zurück aus Italien, voll motiviert, voll im Drang, etwas zu tun und dementsprechend sehr gut. Spannende Woche bisher. Und dir?
Sehr gut, ja. Du eigentlich auch. Ich hatte heute ein längeres VR-Meeting, ist alles gut gegangen und jetzt freue ich mich auf diesen Podcast. Was sind denn heute die Themen?
Ja, heute haben wir in den News das erste Closing vom Herbert Fund One. Dann gehen wir auf einen Bericht des Wall Street Journals ein, der aufzeigt, dass die KI-Infrastruktur aktuell einer der limitierenden Faktoren ist, der die Verbreitung von KI ein bisschen zurückhält. Und als dritte News gehen wir auf die gerade vergebenen InnoSwiss-Zertifikate ein. Im Schwerpunktthema thematisieren wir den aktuellen Stand vom VC-Funding in Europa nach einem PitchBook-Report. Und die Hörerfrage, die dreht sich darum, wann der richtige Zeitpunkt ist, mit Investoren die ersten Gespräche aufzunehmen. Zum Schluss, wie immer, haben wir ein paar Transaktionen der Woche auf dem Programm.
Gehen wir zu den News und starten in Zürich. Dort hat Herbert Ventures offiziell seinen ersten Fonds gelauncht mit einem Volumen von 30 Millionen Schweizer Franken. Der Fokus liegt auf Pre-Seed und Seed Investments in ganz Europa mit einem klaren Schwerpunkt auf die Dachregion. Gegründet wurde der Fonds von Ben Simon und Louis Huber. Zwei Profile, die sich sehr gut ergänzen. Auf der einen Seite operative Erfahrung aus dem Aufbau von Startups, auf der anderen Seite klassisches Venture Capital Know-how aus institutionellen Fondsstrukturen. Der Fonds ist industrieagnostisch, will rund 30 Investments machen und setzt stark auf Alignment mit den Investoren, unter anderem durch signifikantes eigenes Commitment der Partner und auch klaren Reporting-Strukturen, wie die beiden ausgeführt haben. Und eine Entscheidung sticht besonders heraus, Herbert verzichtet komplett auf Follow-on-Investments. Ja, Gi, genau da würde ich gerne einhaken. Was bedeutet dieser Verzicht auf Follow-ons wirklich in der Praxis und warum ist das ein Bruch mit dem klassischen VC-Modell?
Ja, das ist wirklich ein wichtiger Punkt, den du hier aufnimmst. Das finde ich auch sehr gewagt, was sie hier machen. Normalerweise funktionieren VC-Fonds ja so, dass ein Teil des Kapitals zurückgehalten wird, um bei den erfolgreichen Startups später nochmal nachzulegen oder natürlich auch bei Cases, die ein bisschen langsamer sich entwickeln, nochmal ein bisschen zu investieren, damit sie genug Zeit haben, um durch dieses klassische Valley of Death durchzukommen. Herbert, die drehen das um und sie sagen, hey, wir investieren einfach einmal und dann nicht mehr. Das hat schon zwei große Effekte, würde ich sagen. Das erste, es zwingt sie extrem zu einer hohen Selektivität ganz am Anfang und sie investieren ja in Pre-Seed-Firmen mit einem 30 Millionen Fonds, 30 Investments, das heißt circa 1 Million pro Firma, also ein relativ hohes Risiko und da muss die Conviction schon sehr hoch sein, dass das Investment dann eben gut kommen kann. Und den zweiten Punkt, den für mich raussticht, das ist, sie eliminieren eigentlich den Sunk-Cost-Bias komplett. Also das heißt, die Versuchung, schlechte Investments, die jetzt vielleicht im Valley of Death sind, aber das sowieso nie durchqueren werden, da werden sie niemals nachfinanzieren. Das ist natürlich ein positiver Effekt, kann man schon sagen. Louis und Ben, sie legen den Fokus ganz darauf, nach dem Investment das Startup dann halt schnell zur nächsten Runde mit neuen Investoren zu bringen. Und sie sagen, dass sie echten Hands-on-Support geben wollen, statt das Portfolio nur zu managen. Und das ist sicher auch sehr anspruchsvoll, wenn ich das so analysiere mit 30 Portfoliofirmen, die sie sehr wahrscheinlich in 2-3 Jahren aufbauen werden. Bin gespannt, wie sie das umsetzen und natürlich viel Erfolg beim Umsetzen der Strategie. Max, haben Sie denn schon ein erstes Investment gemacht?
Ja, absolut. Der Fonds hat bereits investiert in Droid Run, ein deutsches Pre-Seed-Startup. Die bauen eine Orchestrierungsplattform für KI-Agenten auf mobilen Anwendungen. Die Runde wurde von Merantix angeführt. Gehen wir zur zweiten News. Ein neuer Bericht vom Wall Street Journal zeigt, der KI-Boom stößt gerade an eine ziemlich harte Grenze, nämlich der Rechenleistung. Was gerade passiert ist, die Nachfrage nach KI ist so stark gestiegen in den letzten Jahren, Monaten, dass selbst die größten Player nun Probleme haben, genug Computing Power bereitzustellen, besonders durch den Trend zu sogenannten Agentic AI, also Systeme, die eigenständige Aufgaben ausführen, explodiert der Bedarf an Rechenkapazität. Ja, die Folge ist, Produkte werden eingeschränkt, Preise steigen und die Zuverlässigkeit, die leidet auch. Das habt ihr vielleicht auch schon gemerkt. Also ich stelle das ab und zu mal fest, wenn ich auf einem LLM bin, beziehungsweise bei Claude, ChatGPT oder Perplexity etwas machen möchte. Ich finde, das ist eine persönliche Meinung, die Qualität und die Zuverlässigkeit war auch schon höher. Einige Anbieter müssen ihre Services ja jetzt bereits rationieren. Gleichzeitig steigen die Kosten für GPUs massiv an, während der Ausbau von Rechenzentren Jahre dauert und Energie ein zusätzlicher Engpass werden wird. Kurz gesagt, wir haben gerade nicht nur einen KI-Boom, sondern auch einen echten Infrastructure-Bottleneck. Guy, wie einst ist dieses Compute-Problem wirklich? Ist das nur ein temporärer Engpass oder könnte das den gesamten KI-Boom ausbremsen?
Ja, ich glaube, das ist schon einer der unterschätztesten Themen gerade im KI-Umfeld. Wir sprechen die ganze Zeit über Modelle, Use Cases und Adoption, alle sind hoch motiviert. Aber am Ende muss man schon sehen, das hängt alles an der Compute, also an der effektiven Rechenleistung. Und was wir jetzt sehen, das ist eigentlich schon ein klassischer Infrastructure-Lag. Nachfrage, die weicht exponentiell, aber das Angebot, also von Rechenzentren, Chips und Energie, das wächst viel langsamer, das erwähnt. Es geht oft Jahre und nicht Monate, ein paar Klicks und dann kommen mehr Users auf die Plattform. Und das kennt man eigentlich auch aus früheren Tech-Booms, sei es sogar die Eisenbahn oder das Internet. Da kam es immer wieder zu Bottlenecks. Und über das Bottleneck, das wir jetzt aktuell bei der KI sehen, dass eben Rechenleistung, RAM extrem gefragt wird, bessere Modelle, die effizienter rechnen. Über das haben wir ja schon einige Male, auch schon letztes Jahr, diskutiert, weil man das eben schon, ja, wenn man tief drin ist, ein bisschen vorhersehen konnte. Aktuell sehen wir aber eine massiv gesteigerte Intensität der Problematik. KI ist extrem computerhungrig und gerade mit den Agenten, das ist nochmal krasser, weil sie nicht einfach nur eine Antwort generieren, sondern kontinuierlich Tasks ausführen und Prompt nach Prompt direkt wieder hochschmeißen und das Ganze muss berechnet werden. Und das führt zu ganz konkreten Problemen. Unternehmen wie Anthropic, die haben bereits mit Ausfällen zu kämpfen. Du hast die Limitierung erwähnt. Claude, wenn man mit dem ein Dokument erstellt, der sagt einem irgendwie nach der dritten Iteration, die immer noch nicht gut genug ist, hey, du kannst erst um 12 Uhr wieder weiterfahren, um 10 Uhr am Morgen, und dann hast du halt eben da eine gewisse Limitierung. Und das ist eben genau der Punkt. Nutzer stoßen an die Limits, weil die Tokens rationiert werden. Und das führt natürlich dazu, dass Preise für GPUs, die viel stärker nachgefragt werden, vor allem von Nvidia, stark ansteigen und natürlich nicht schneller produziert werden können. Und intern müssen die Companies, also die Entwickler von LLMs, hart priorisieren. OpenAI zum Beispiel, die haben verschiedenste Produkte zurückgestellt, um Compute für wichtigere Anwendungen freizuhalten. Das zeigt deutlich auf, Compute wird gerade zum strategischen Bottleneck und wer Zugang dazu hat, der gewinnt. Max, heißt das, wir sehen jetzt einfach steigende Preise oder gibt es auch noch andere Konsequenzen?
Ja, ich denke, die Preise werden ansteigen, ziemlich massiv, graduell. Aber das größere Thema ist auch, Zugang wird wahrscheinlich limitiert. Das heißt, nicht jede Person kann KI gleich nutzen und gerade kleinere Player könnten es eben schwer haben mitzuhalten. Gleichzeitig zwingt das die großen Anbieter, ihre Ressourcen viel stärker zu priorisieren. Also KI wächst schneller als Infrastruktur dahinter, kann man sagen. Und genau das könnte zum limitierenden Faktor werden, zumindest kurzfristig, eine Entwicklung, die man definitiv im Auge behalten sollte. Gut, gehen wir zur dritten News und wieder zurück in die Schweiz. InnoSwiss hat im ersten Quartal 2026 mehrere Startups mit dem InnoSwiss Certificate ausgezeichnet. Das ist ein Reifegrad-Label für Firmen, die im Coaching-Programm gezeigt haben, dass sie operative Fortschritte machen und bereit sind für nachhaltiges Wachstum und potenziell auch für externes Kapital. Das ist eigentlich das Ziel. Und vielleicht als Transparenzhinweis vorweg. Du weißt es, Guy, ich bin selbst als InnoSwiss Scale-Up Coach unterwegs, kenne also die Logik und auch die Bedeutung solcher Programme recht gut. Spannend ist diesmal vor allem die Vielfalt der ausgezeichneten Firmen. Hystrix Medical digitalisiert die Beschaffung von Medizinprodukten, Eleven Dynamics automatisiert Qualitätskontrolle in der Industrie. Super optimierte Reinigungspläne mit KI und ihre Reihe bringt wissenschaftsbasierte Skincare aus der ETH-Forschung in den Markt. Für mich ist diese Meldung vor allem deshalb interessant, weil sie nicht nur einen einzelnen Hype-Fall zeigt, sondern eine gewisse Breite im Schweizer Startup-Ökosystem. Da entstehen Firmen in sehr unterschiedlichen Branchen, die nicht nur Ideen haben, sondern sie haben bereits Kunden, Umsatz, sind an der Expansion und zeigen relativ klare Signale in Richtung Skalierungsfähigkeit. Yagi, was sagt dir diese Auswahl an zertifizierten Startups über den Zustand des Schweizer Startup-Ökosystems?
Ja, natürlich, vielleicht auch vorab, bevor wir darauf eingehen, die guten Startups, die sind bei Are Ventures auf der Bühne, kann man aus dieser Liste jetzt einfach mal extrapolieren. 3 der 4 Firmen, die haben nämlich ihre erste Runde mit Are Ventures Investoren geraced und da auch gepitcht. Das sind natürlich nicht ganz alle, die wir bei Are Ventures sehen, aber auf jeden Fall hier gerade eindrücklich aufgezeigt. Diesen Fakt beiseite gelegt, ich finde die Auswahl, die zeigt vor allem 2 Dinge. Erstens, die Schweizer Szene bleibt extrem stark im B2B, Deep Tech und in spezialisierten Softwaremodellen. Das sind alles Firmen, die ein konkretes Problem lösen und nicht einfach auf einen kurzfristigen Trend aufgesprungen sind. Zweitens, es ist ein gutes Zeichen, dass die Cases so unterschiedlich sind. Du hast Health Tech, Industrial Automation, Cleaning Software und sogar Science-Based Consumer Skincare. Das spricht dafür, dass die Innovationsbasis breit ist und ich finde den Transparenzhinweis von dir natürlich auch sehr wichtig, wenn man ja selbst als InnoSwiss Scale-Up-Coach unterwegs ist, dann weißt du natürlich, dass so ein Zertifikat nicht automatisch den Erfolg garantiert, aber schon ein ziemlich starkes Signal dafür ist, dass das Startup Substanz hat und auf Substanz aufgebaut ist und auch professionell unterwegs ist.
Ja, und welches dieser Modelle findest du aus Skalierungs- oder auch Investorenperspektive am spannendsten?
Ja, das ist natürlich eine Hangman-Frage. Ich habe mir die Unternehmen jetzt nicht im Detail angeschaut. Ich habe mir die in ganz frühen Runden ein bisschen genauer angeschaut. Aber ehrlich gesagt, muss man schon sagen, alle 4 Unternehmen, die sind durchaus spannend. Ich kenne ja, wie gesagt, ihre alten Pitches, möchte hier aber jetzt auch nicht zu viel darauf eingehen, sonst disclose ich plötzlich noch vertrauliche Informationen. Bei Super zum Beispiel, da gefällt mir gut, dass es ein klares SaaS-Produkt ist für ein reales, wiederkehrendes Problem. Wenn du einmal in den Spitälern oder in großen Gebäuden, Facility-Organisationen drin bist, dann hast du gute Chancen auf wiederkehrende Umsätze und Expansion über die Regionen hinweg, Deutschland, Schweiz und natürlich auch im weiteren Ausland. Hystrix Medical wiederum, das finde ich spannend, weil es ein Plattformmodell im Gesundheitswesen ist und das kann extrem wertvoll werden, weil man da halt einfach sticky ist für die Kasse. Customers. iRay, das ist ein Skincare-Produkt mit extremer akademischer Tiefe. Es ist nicht einfach ein Beauty-Produkt, sondern wissenschaftlich unterlegt, wie die Haut aktiviert wird und sich straffen soll. Ich kenne auch einige Nutzerinnen, die das Produkt trotz des doch stolzen Preises immer wieder kaufen und fast täglich nutzen. Und dann natürlich Eleven Dynamics, ein AI-Startup im Qualitätskontrolle-Bereich. Sie haben sich schon in verschiedenen Industrien etabliert und sie sind in den letzten Jahren auch sehr gewachsen, wenn man dem Flurfunk hier Glauben schenkt.
Ja, bottom line kann man sagen, Schweizer Startups bauen weiter ziemlich robuste Firmen. Nicht immer sehr laut, aber oft mit erstaunlich viel Substanz. Das ist für mich die Quintessenz.
Mit Omnium schließt du deine Finanzierungsrunde schneller und erfolgreicher. Unser Partner Omnium ist eine innovative Plattform für Wachstumsfinanzierung. Omnium ist der One-Stop-Shop für Finanzierungsrunden, denn sie bieten einen komplett digitalen, schlanken und kosteneffizienten Prozess inklusive Legal Framework, InvestorInnen-KYC und Zahlungsabwicklung an. Wer bei Omnium raised, hat die Wahl, eine Private Round zu machen und nur die Plattform für seine Investment Opportunity zu nutzen. Oder er wählt die Private Round Plus mit zusätzlichem Zugang zu 10.000 registrierten InvestorInnen. Wer eine öffentlichkeitswirksame Runde mit möglichst großer Breitenwirkung machen möchte, wählt die Public Round wo das Angebot allen InvestorInnen zugänglich gemacht wird. Mit Omnium schließt du deine Finanzierungsrunde schneller und erfolgreicher. Willst du mit deinem Startup schnell und erfolgreich skalieren und nicht nur wachsen? Dann ist das Upscaler-Programm genau das Richtige für dich. Es verschafft dir Zugang zu unserem großen Pool von GründerInnen, UnternehmerInnen und passenden InvestorInnen. Über 50 Startups haben bereits in mehr als 500 Workshops profitiert und ihr Business national wie international skaliert. Willst auch du von dieser persönlichen und individuellen Förderung profitieren? Alle Informationen findest du unter www.upscaler.ch.
Kommen wir zu unserem heutigen Schwerpunktthema. Wir haben uns die aktuellen VC-Daten ein bisschen näher angeschaut nach einem ersten Quartal. Es ergibt sich ein ziemlich widersprüchliches Bild, muss man sagen. Auf der einen Seite sieht es so aus, als ob sich der Markt langsam erholt. In Europa etwa berichtet PitchBook, dass im ersten Quartal 26 rund 3,5 Milliarden Euro für VC-Fonds eingesammelt wurden. Wenn dieses Tempo anhält, wäre das ein Plus von gut 11% gegenüber dem Vorjahr, also die erste Zunahme seit dem Peak von 2022. Gleichzeitig sind die Medianfondsgrößen wieder deutlich gestiegen auf etwa 85 Millionen Euro, also massiv höher als noch im Vorjahr. Aber wenn man etwas tiefer geht, merkt man, diese Erholung ist sehr ungleich verteilt. Die Zahl der Fondsabschlüsse bleibt niedrig, also die Closings, und ein wachsender Anteil der Manager schließt Fonds sogar kleiner als beim Vorgängerfonds. PitchBook beschreibt das ziemlich klar als Bifurkation. Kapital fließt zu den großen, etablierten oder sehr klar positionierten Managern, während ein breiter Teil des Ökosystems Mühe hat, überhaupt noch mitzuhalten. Besonders Emerging Managers, also GPs, die zum ersten Mal einen Fonds raisen, geraten zunehmend unter Druck. Gleichzeitig scheinen LPs im Moment vor allem Spezialisierung zu belohnen, also One-Trick-Pony-Fonds wie zum Beispiel Climate Fonds, Impact oder Deep Tech-Fonds. Und in den USA sieht das Bild auf den ersten Blick noch extremer aus. Da gab es im Q1 laut der amerikanischen VC Association sogar ein Rekordniveau beim investierten VC. Aber auch dort ist die Schlagzeile eigentlich irreführend, weil ein paar extrem große Transactions das Gesamtbild dominieren. Wenn man nur 5 Deals rausrechnet, sieht der Markt plötzlich ganz anders aus. Das heißt, die klassischen Venture-Metriken, also Gesamtvolumen, Durchschnittsgrößen, vielleicht auch Fundraising-Zahlen, sagen immer weniger darüber aus, wie gesund das Startup-Ökosystem insgesamt wirklich ist. Denn wir haben offenbar gleichzeitig Rekorde ganz oben und enormen Stress in der Breite, kann man auch profan sagen. Für mich ist deshalb die spannendere Frage nicht, erholt sich Venture gerade, sondern eher für wen erholt sich Venture eigentlich? Für die etablierten Manager, die Spezialisten und die ganz großen VCs vielleicht schon, aber für First-Time-Funds, für generalistische Fonds oder auch für VCs außerhalb der absoluten Top-Liga könnte das Umfeld weiterhin brutal sein. Und das verändert natürlich, wie Kapital alloziert wird, wie Fonds gebaut werden und auch welche Art von Innovation überhaupt finanziert wird. Yagi, wenn wir diese Entwicklungen jetzt mal in der Synthese anschauen, Europa mit leichtem Fundraising-Rebound und die USA mit rekordhohen Investments, die aber von wenigen Megadeals verzerrt werden, ist das für dich wirklich eine Markterholung oder eher eine optische Erholung an der Spitze?
Das ist eine gute Frage und ich würde hier jetzt klar sagen, wie du so schön gefragt hast, eine optische Erholung an der Spitze. Ich meine, das Kapital, das ist wieder da, das sieht man, aber es verteilt sich eben nicht breit im Markt. Genauso wie bei den Startups ist es bei den VC-Fonds. In Europa sieht man das an der sinkenden Zahl von Fonds und daran, dass eben viele Managers kleinere Fonds schließen, als das sie zuvor gehabt hatten. In den USA sieht man das noch viel brutaler eigentlich, weil es einzelne gigantische KI- und Plattform-Deals auch von Fonds gibt, die ganze Quartale definieren. Und das Problem ist, wenn man dann nur auf die aggregierten Zahlen schaut, dann sieht es schon so aus, ja, wir sind am gesunden im VC-Ökosystem und es läuft eigentlich gut, aber tatsächlich sind wir ein Zweiklassensystem. Oben haben wir sehr viel Kapital und unten ist die Selektivität und Zurückhaltung und ja, doch ein starker Druck gut zu spüren.
Jan, was bedeutet diese Konstellation konkret für Emerging Managers, also GPs, zum ersten Mal raisen, aber auch für Startups, die jetzt nicht gerade in einem absoluten Hot-Sektor wie KI, Climate oder im Deep Tech unterwegs sind.
Ja, man kann schon sagen, für Emerging Managers ist es aktuell massiv schwieriger, Kapitalzusagen zu erhalten, weil LPs in unsicheren Zeiten lieber auf bekannte Namen setzen. Sein klassisches Flight-to-Quality-Muster oder vielleicht hier auch sicherlich eher, könnte man sagen, ein Flight-to-Familiarity-Muster. Wer heute noch keinen Track Record hat, der muss sich viel schärfer positionieren, ein klares Netzwerk haben und natürlich einen sehr überzeugenden Zugang zu einem bestimmten Segment mitbringen. Für Startups außerhalb der aktuellen Lieblingskategorien bedeutet das, Fundraising ist langsamer, es ist härter und oft auch verwässender. Das heißt, die Zweiklassengesellschaft ist dort ganz klar zu sehen mit Hinblick auf die Bewertung im Hype-Sektor. Da sind die Bewertungen extrem hoch und sonst überall sind sie doch zum Teil sogar extrem tief, weil eben fast kein Kapital kommt und man dann den nächsten Deal nehmen muss, den man überhaupt kriegt. Sonst muss man die Firma manchmal halt dann auch in den Konkurs bringen. Und das heißt für die Startups, dass sie jetzt auch früher viel Effizienz zeigen müssen, Umsätze liefern und nicht einfach mehr davon ausgehen sollten, dass Wachstumserzählungen allein ausreichen, finanziert zu werden. Max, du sagst, die eigentliche Frage sei, für wen erholt sich der Markt? Wenn du auf Europa blickst, wer gehört aktuell zu den Gewinnern dieses Umfelds?
Ja, ich habe schon ein bisschen gesagt. Ich glaube, die Gewinner sind derzeit vor allem drei Gruppen. Erstens etablierte Fondsmanager mit einem sehr belastbaren Track Record und bestehenden LP-Beziehungen. Dort muss man einfach sagen, Disclaimer, dass wenn du jetzt LP bist und in einen Tier-1-Fonds in Europa, zum Beispiel Balderton, investieren möchtest, dann ist es gar nicht so einfach, weil sich alle auf diese Tier-1-Fonds stürzen, sind auch die Hürden, da reinzukommen, relativ hoch. Also man muss dann auch teilweise hohe Summen bringen, auch schon im First Closing. Zweitens, was man auch sieht, eben sogenannte spezialisierte Manager, die eben sehr klar auf ein Thema setzen. Das sehen wir im Moment bei Defense natürlich sehr schön. Das ist klar bedingt durch die geopolitischen Umwälzungen. Aber es gibt auch dedizierte Deep Tech Fonds, die von dem profitieren können. Und drittens, bei den Startups eben sind es eben natürlich die Startups, die genau in diesen Sektoren unterwegs sind. Oder eben, dass sie so weit sind, dass man eben nur noch skalieren muss und die bewiesen haben, dass das Geschäftsmodell funktioniert. Also sogenannte Scale-Ups, Hyper-Growth-Cases, wo die Profitabilität und dann eben einmal auch der Exit im Fokus ist. Das sind auch Cases, die eigentlich sehr, sehr gut funktionieren. Kombiniert auch mit einem sehr starken Secondary-Markt, der nicht nur in den USA sehr hot ist, sondern zunehmend auch in Europa Stärke illustriert.
Ja, und wenn du jetzt die klassischen VC-Kennzahlen anschaust, sie sagen immer weniger aus. Worauf sollte man denn heute wirklich schauen, um den Markt realistischer beurteilen zu können?
Ja, heute ist schon, glaube ich, die Granularität sehr wichtig. Also man muss das im Detail anschauen. Also die Verteilung ist viel wichtiger als die Summe an und für sich. Also nicht wie viel Geld wurde investiert, sondern in wie viele Deals, in welche Phasen, in wie viele Manager, wie viele Fonds closen überhaupt noch, wie viele closen unter der Zielgröße oder unter Vorgängerfonds. Und auf Startup-Ebene würde ich heute viel stärker darauf achten, ob Kapital wirklich Wachstum finanziert oder ob es de facto nur wenigen sehr großen Firmen ermöglicht, sich weiter Marktanteile zu kaufen. Also eine King-Making-Strategie, wie man das sehr schön bei den LLMs sieht. Das heißt, die Headline-Zahlen sind fast weniger interessant geworden als die Breite und die Konzentration dahinter.
Ja, also zum Fazit, unterm Strich kann man also sagen, Venture Capital kommt nicht einfach zurück, sondern es sortiert sich jetzt gerade neu. Es gibt wieder Momentum, aber dieses Momentum ist viel selektiver als noch vor ein paar Jahren, geografisch, thematisch und vor allem auch entlang von Track Record und Marktpositionierung.
Ja, genau. Also es gibt ja, wenn vielleicht noch kurz Bezug auf die Schweiz. Ich meine, wir haben in der Schweiz gemäß Statistiken über 50 VCs, oder? Und wenn man jetzt anschaut, wie groß diese VCs sind, dann muss man schon sich fragen, ist es überhaupt sinnvoll, einen VC zu haben mit einem 5 bis 15 Millionen Investmentvolumen? weil wenn du die normalen KPIs oder auch Fees anschaust, 2%, vielleicht schaffst du 2,5% bei 10 Millionen, da lebst du nicht davon. Oder, und dort, ist, ich meine, all die VCs sind da entstanden auch nach in der Boomphase. Die haben dann ihre Fonds geraced und die Fonds sind da sehr lang, muss man sagen, also 10 Jahre. Also bis diese Bereinigung überhaupt stattfindet, dauert das ja sehr lange. Jetzt gibt es ein paar, die hören auf, die zahlen dann das Kapital zurück oder machen Secondaries und versuchen den Fonds runterzufahren. Aber da muss man eben schon als General Partner, das ist eben nicht so trivial, wie das viele denken, sondern es ist wirklich ein Long Game und man sieht halt dann erst nach vielen, vielen Jahren, ob die Strategie überhaupt aufgeht oder nicht, oder? Und deshalb ist das schon, ich glaube, Venture Capitalist werden, also wenn ich jetzt jemandem eine Empfehlung geben darf, das muss man sich schon zweimal überlegen, oder? Lange hat es geheißen, ja, es ist spannender, einen Fonds zu gründen als ein Startup. Ich bin heute nicht mehr so sicher. Also wenn ihr jetzt was machen wollt im VC-Umfeld und stellt dem gegenüber, weshalb nicht eine Firma gründen, also VC ist wirklich sehr anspruchsvoll geworden. Oder? Und dieses Power Law, und das ist auch das Buch, das wir euch sehr empfehlen, Power Law of Venture Capital, das zeigt das eben sehr schön auf. Und das, was der Autor dort schreibt, hat sich eigentlich jetzt sehr schön gezeigt in den letzten Jahren. Oder von daher, ja, sicherlich eine spannende Lektüre. Du hast es auch gelesen, Gier?
Ja, natürlich. Ich habe da kurz auf mein Bücherregal geschaut. Das ist der Sebastian Malaby, der das geschrieben hat, für alle, die das nachschauen können. Und können wir dann auch in den Shownotes verlinken. Das ist wirklich ein sehr gutes Werk, beeindruckend, was es einem mitgibt.
Sehr gut. Ja, schreit mir zur Hörfrage, und zwar die kommt von Kevin. Er schreibt: Hi Guy und Max, ich stehe gerade ganz am Anfang mit meiner Startup-Idee und habe noch keinen Umsatz. Ich frage mich, lohnt es sich überhaupt schon, mit Investoren zu sprechen, oder verbrenne ich mir damit eher Chancen, wenn ich noch nichts vorweisen kann? Ja, finde ich eine gute Frage. Da hat sich jemand etwas überlegt und ich glaube, da steckt schon vielleicht ein Denkfehler, den fast alle am Anfang machen. Viele setzen Umsatz gleich mit dem Beweis, dem Proof. Also wenn ich keinen Umsatz habe, habe ich nichts vorzuweisen. Ja, und dann warte ich lieber mit Investoren, weil ich mich vielleicht blamiere. Aber ja, in Tat und Wahrheit ist eben Umsatz nur die sichtbarste Form von Validierung, aber nicht die einzige. Was Investoren, Pre-Seed-Investoren, wir sind ja hier wirklich im Pre-Seed-Bereich, es gibt dann nicht andere Themen. Und wenn ich mit sehr erfahrenen Pre-Seed-Investoren, also Business Angel, sprechen, dann schauen die zum Beispiel auf Themen wie, gibt es ein echtes Problem? Und ist dieses Problem dringend und groß genug? Und ganz, ganz wichtig, sind die Menschen bereit, dafür Geld auszugeben? Und es zeigt sich ganz oft auch, obwohl es evident ist, dass das Problem vorhanden ist, heißt es noch lange nicht, dass die Gesellschaft, dass die Kundinnen und Kunden das Produkt tatsächlich kaufen. Weil was man auch anschauen muss oder analysieren muss, ist die Zeit, bis sich die Leute anpassen und alte Gewohnheiten abstreifen und eben zu einer neuen Dienstleistung, zu einem neuen Produkt das kaufen. Also deshalb sind diese Umfragen, die man auch beim Lean Startup Ansatz ja immer wieder liest, also man soll rausgehen und Kunden fragen, die können teilweise auch gefährlich sein, weil nur weil die Kunden sagen, sie würden es kaufen, das heißt nicht, dass sie es morgen kaufen. Vielleicht kaufen sie es erst in 5 Jahren, oder? Das heißt, es kann dann sehr gut sein, dass man eben zu früh ist. Auch das muss man natürlich anschauen. Ja, und eben die guten Investoren, die guten Business Angels, die merken das sehr, sehr schnell, oder? Und ich finde das eigentlich sehr interessant, wie die vorgehen. Und ja, und das hat eben erstmal nichts mit Umsatz zu tun, sondern mit Klarheit über den Markt und eben die Signale von den Kunden.
Ja, und das ist wirklich wichtig zu verstehen. Viele denken eben wirklich einfach, wenn sie mal pitchen und es nicht funktioniert, ich brauche einfach ein besseres Pitch-Deck. Aber das Problem liegt meistens viel tiefer und ich würde das jetzt mal in 4 Stufen einteilen, wie man das Ganze analysieren kann. In der ersten Stufe, wenn man quasi ein Startup gründet, das ist die Idee im Kopf, das kann man auch die Idee im Kopf Phase nennen als Stufe 1. Du hast dir Gedanken gemacht, ein bisschen recherchiert und alle Freunde mit denen du gesprochen hast, sagen, hey, die Idee ist mega. Aber du hast eigentlich noch gar nicht mit Kunden gesprochen oder zumindest nicht mit denen, die später auch zahlen würden. Das ist ganz wichtig. Und das aus Investorensicht dann halt, ja, effektiv nichts anderes als Hoffnung. Hey, I have an idea. Da investiert heute niemand. Dann im zweiten Schritt, das ist schon ein Schritt weiter, da führst du eben die Gespräche, machst die Interviews, die du, Max, vorhin erwähnt hast, aber eben oft mit der falschen Zielsetzung. Du stellst die Frage, würdest du es nutzen, findest du es sinnvoll? Und klar, die meisten Leute, die sind nett, die finden Innovation gut und die sagen ja, aber es ist kein Commitment. Niemand hat etwas zu verlieren, wenn er hier zustimmt. Also müssen ja noch nicht die Kreditkartendetails abgeben oder machen einen Vorkauf des Produkts. Nach dieser Stufe, da kommt dann ja mal die dritte Stufe. Und ab hier, würde ich sagen, kann es langsam interessant werden. Du hast ein MVP gebaut, du hast erste Pilotkunden vielleicht schon umgebaut, die auch etwas gezahlt haben. Pilotkunden, die nichts zahlen, die sind auch nicht viel wert. Für die haben ja auch kein Risiko, die haben den Purchasing Process gar nicht durchgemacht in ihrer Firma, wenn es nicht B2C-Kunden sind. Und vielleicht hast du erste Nutzer, Registrierungen etc. etc. Kommt ja ganz auf den Case drauf an, was du machst. Und ab hier, da beginnen die Investoren schon interessiert zu sein. Sie nehmen sich Zeit, zumindest mal für ein Erstgespräch. Und wenn dann die Nutzung halt noch unregelmäßig ist, die Dringlichkeit fehlt, wenn man mit den Kunden spricht und vor allem noch nicht ganz klar ist, ob die Leute wirklich langfristig das Produkt nutzen und zahlen, dann ist es auch noch weniger interessant. Und dann gibt es auch noch die Stufe 4. Das ist dann effektiv der Game Changer. Du kennst das Problem deiner Kunden so gut, dass du nicht mehr über die Idee sprichst, sondern über das konkrete Bedürfnis. Du hast zig Gespräche geführt, verstehst die Budgets, im besten Fall sagen dir die Leute, also Kunden sogar, hey, wenn du das fertig gebaut hast, dann kaufen wir es für den Preis X und unser Rollout, der sieht so aus, also zuerst beginnen wir mit drei Accounts und dann gehen wir auf alle Sites und haben 100 Accounts und eine Aussage ist schon mal gut, noch viel besser ist, wenn du es in einem LOI hast oder in einer Absichtserklärung. Das können wir als Investoren sehr gut anschauen und uns ein Bild darüber machen, hey, wie ernst ist es effektiv, diesen Kunden in der Pipeline, dass sie einen Purchase Order dann auch effektiv bei dir eingeben. Und das ist ja jetzt eigentlich noch nicht Umsatz, sondern einfach eine sehr starke Pipeline, die du hier aufweisen kannst. Aber die zeigt schon mal ganz gut auf, der Markt ist da, das Produkt ist gesucht von den Kunden und wird dann, wenn es fertig entwickelt ist, auch gekauft. Und das hat durchaus einen Wert.
Ja, und die Investoren hören da, die guten Investoren, die ich kenne, die hören genau dort extrem genau hin. Also wenn du eben denen sagst, alle finden es super, wir haben 100 Interviews oder 1000 Interviews geführt und alle finden das super, dann ist das häufig ein Warnsignal. Ich meine, da muss man dann schon granularer reingehen, also zum Beispiel, mit wem hat man gesprochen? Das sind 50 Entscheider oder jetzt 10 von denen haben einen konkreten Bedarf. 3 haben sogar Budget in Aussicht gestellt oder und solche Inputs, solche Feedbacks verändern dann die Dynamik und das finden dann die Investorinnen und Investoren spannend, oder? Dann bist du eben nicht mehr der Gründer mit einer Idee, sondern jemand, der ein Problem dechiffriert hat.
Ja, genau. Da liegt eigentlich auch die Wahrheit drin. Fundraising ohne Umsatz ist nicht zwingend das Problem, sondern Fundraising ohne echte Nachfrage, das ist das Problem. Und wenn du ehrlich bist, dann kannst du sehr wahrscheinlich ziemlich klar sagen, in welche dieser Stufen du dich heute einordnest. Und ich denke, das solltest du jetzt mal in den nächsten Tagen machen, die Analyse. Wo stehst du wirklich? Und dann weißt du eigentlich auch, wie du weiterkommst. Und ich hoffe, Kevin, wir haben dir dabei geholfen, dass du weißt, wann du auf die Investoren zugehen sollst. Und dementsprechend, wenn du noch eine zusätzliche Frage hast, lass es uns doch wissen. Und ja, bei Gelegenheit schick uns doch auch dein Pitch Deck. Wir geben dir gerne ein Feedback dazu. So, kommen wir zu den Transaktionen der Woche. Auch letzte Woche haben wir einige spannende Transaktionen gesehen und die wichtigsten haben wir hier kurz für euch zusammengefasst.
Ja, starten wir gleich mit der größten News. Terra Quantum, ein Schweizer Quantum Deep Tech Unternehmen mit Sitz in St. Gallen, plant den Gang an die Nasdaq und zwar über einen SPAC-Deal, der die Firma mit rund 3,25 Milliarden US-Dollar bewertet. Konkret wurde eine Non-Binding LOI, also eine nicht bindende Absichtserklärung mit Mountain Lake Acquisition Corporation 2 unterzeichnet, also mit einer bereits börsenkotierten SPAC-Hülle.
Ja, vielleicht noch kurz, was Terra Quantum macht. Sie entwickeln ein Quantum as a Service und sie decken dabei drei Bereiche ab: Quantenalgorithmen, Quantencomputing-Infrastruktur und Quantum Security. Der Fokus liegt stark auf hybriden Lösungen, also der Kombination von klassischen Systemen, silikonbasiert und Quantensystemen, um praktische Probleme im Bereich wie Logistik, Finance, Pharma und Cybersecurity zu lösen.
Terra Quantum richtet sich vor allem an Enterprise- und Government-Kunden, also Unternehmen und Institutionen mit komplexen Rechen- oder auch Sicherheitsanforderungen. Das Unternehmen nennt dabei insbesondere Anwendungen in Defense, Finanzindustrie, Pharma und Logistik, also Branchen, in denen Rechenleistung, Optimierung und sichere Kommunikation besonders relevant sind. Zu den öffentlich bekannten Kunden und Projektpartnern zählen unter anderem BBVA, HSBC, Unilever, Evonik sowie die US Air Force. Außerdem wird Siemens in diesem Zusammenhang als strategischer Partner genannt.
Ja, spannend ist auch der Blick auf die Investoren. Lakestar ist seit der Seed-Runde im 2019 investiert, in der Series A im 2022 über 75 Millionen kamen laut dem Unternehmen zwei deutsche Family Offices und ein nicht namentlich genannter prominenter globaler Kryptoinvestor dazu. Sam Bankman-Fried vielleicht nochmal ein gutes Investment, das er gemacht hat. Wer weiß, wir wissen es hier jetzt auch nicht. Oder wir würden es sicher auch nicht preisgeben. 2023 stieg außerdem Investment Corp ein, um insbesondere in den Ausbau der Quantum Security zu unterstützen. Und vielleicht noch kurz zur Struktur, die SPAC-Struktur selbst. Ich wurde im Vorfeld zum Podcast von ein paar Personen gefragt, was es denn genau sei. Ein SPAC ist eine sogenannte Special Purpose Acquisition Company. Das ist eine bereits börsenkotierte Mantelgesellschaft, die Kapital aufgenommen hat, um mit einem privaten Unternehmen zu fusionieren. Und für Terra Quantum wäre das natürlich der einfachste Weg, an die Börse zu gehen, ohne einen klassischen IPO-Prozess. Über SPACs haben wir kürzlich gerade ein bisschen berichtet, wie das funktioniert. Da könnt ihr euch nochmal darüber informieren. Der Vorteil davon, das ist natürlich, dass sie schnellere Zugang zum Kapitalmarkt haben, eigentlich auch mehr Flexibilität in der Transaktionsstruktur. Das Risiko, das liegt dafür stärker in der Marktstimmung, Rücknahmen durch SPAC-Investoren und dem Vollzugsrisiko des Deals.
Ja, mit dem geplanten Börsengang will Terra Quantum vor allem die Kommerzialisierung und globale Skalierung beschleunigen. Genannt werden insbesondere Produktentwicklung, die internationale Expansion, strategische Partnerschaften und mögliche Akquisitionen. Gerade im Quantum-Bereich ist das essentiell, weil eben nicht nur die Forschung kapitalintensiv ist, sondern auch der Aufbau einer globalen Vertriebs- und Kundenbasis. Auf jeden Fall eine große Erfolgsstory für die Schweiz und Lakestar, die hier von Anfang an mit dabei waren.
Ja, kommen wir zur zweiten Transaktion von heute und gleich ein zweites IPO. Wir sind schon fast in der IPO-Week. Sentiel, ein 2025 gegründetes Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Lugano. Das geht diese Woche über ein Reverse-Merger mit HT5 an die SIX-Börse, also in der Schweiz. Parallel dazu wurden im Vorfeld des Listings rund 30 Millionen über eine Kapitalerhöhung aufgenommen. Damit ist es kein klassischer Venture-Deal, sondern wirklich eine Pre-IPO-Transaktion zur Vorbereitung des Börsengangs.
Ja, ich spreche das jetzt mal italienisch aus. Gentiel entwickelt dreiphasige unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme, also UPS-Lösungen für mission-kritische Anwendungen. Das Unternehmen positioniert sich als Technologieführer bei modularen, transformatorlosen Architekturen mit sehr hoher Verfügbarkeit und Effizienz. Der Investment Case ist klar. Mit dem Wachstum von Rechenzentren, Digitalisierung und KI-Infrastruktur steigt auch die Nachfrage nach Stromversorgungssystemen, bei denen Ausfälle praktisch nicht tolerierbar sind.
Ja, und dementsprechend sitzen die Kunden überall dort, wo die Stromausfälle extrem teuer sind oder kritisch werden, also typischerweise in Data Centers, industriellen Infrastrukturen und anderen missionskritischen Anwendungen. Sentiel ich spreche das jetzt Englisch aus, ist heute bereits in mehr als 60 Ländern präsent, was zeigt, dass das Unternehmen klar international verkauft. Die Zielgruppe ist entsprechend eher industriell und infrastrukturlastig als ein klassisches KMU-Geschäft.
Das frische Kapital dient vor allem dazu, die nächste Wachstumsphase als börsennotiertes Unternehmen zu finanzieren. Gentiel bringt bereits heute eine starke Basis mit ungefähr 46 Millionen Schweizer Franken Umsatz im letzten Jahr, über 25% Wachstum und eine EBIT-Marge von rund 22%. Der Börsengang schafft also vor allem zusätzlichen Spielraum, um das profitable internationale Wachstum weiter zu beschleunigen. Mit der dritten Transaktion und letzten Transaktion gehen wir in die Romandie. Injure Team ist ein in Lausanne ansässiges InsurTech Startup und hat jetzt seine zweite Finanzierungsrunde über 1,3 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Die Runde wurde von bestehenden Investoren getragen und markiert den nächsten Schritt in der europäischen Expansion. Inhaltlich ist das ein klassischer Early-Stage-Case, aber mit bereits sichtbar internationalen Traction.
Ja, Injure Team baut eine technologiegetriebene Plattform für Travel Insurance, die Verkauf und Schadensmanagement automatisiert. Das Unternehmen kombiniert KI, Datenanalyse und Multi-Channel-Kommunikation, um Prozesse zu beschleunigen und die Schadensbearbeitung massiv effizienter zu machen. Laut dem Unternehmen selbst sinken die Bearbeitungskosten für Versicherer um bis zu 80%, während sich die Abwicklungszeit für Kunden von mehreren Wochen auf wenige Minuten verkürzt. Das wäre natürlich schön.
Das Unternehmen arbeitet im B2B2C-Modell und richtet sich primär an Online-Reisebüros, Tour-Operators und Großhändler. Seit dem Launch haben bereits über 100.000 Endkunden Policen genutzt, die auf der Technologie von Injure Team basieren. Das frische Kapital wird vor allem für den Ausbau der MGA-Operations in Europa verwendet. Damit will Injure Team künftig Versicherungsprodukte stärker selbst steuern und die eigene Technologie noch tiefer in Underwriting und Claims integrieren. Strategisch geht es also darum, von einer Tech-Lösung für Versicherungsprozesse zu einem breiter aufgestellten, technologiegestützten Versicherungsanbieter zu wachsen. So. Das wäre es gewesen mit Burnrate, dem Vicenza-Podcast. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, abonniert doch unseren Newsletter und teilt diesen in eurem Netzwerk. Vielen Dank fürs Reinhören. Wir wünschen euch ein schönes Weekend. Take care und tschüss.